Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Innovationskiste. Ich bin Moritz, der Gastgeber für die Rubrik New Cities.
Wir sprechen heute vor allem über das Thema, wie arbeite ich mit meinen Bürgern zum Thema Wirtschaftsförderung zusammen, sprich, wie mache ich Wirtschaftsförderung nicht bloß aus dem hohlen Bauch raus, sondern mit ein bisschen Fundierung auf der einen Seite und mit ein bisschen Einbindung auf der anderen Seite. Mein Gesprächspartner heute ist Friedhelm Schaal, Leiter der Wirtschaftsförderung Konstanz, in Klammer noch Leiter der Wirtschaftsförderung Konstanz. Herr Schaal, mittlerweile sind Sie, was die Wirtschaftsförderung anlängt, fast schon Elder Statesman, oder?
Ja, sicherlich. Ich meine, nach 20 Jahren Erfahrung im städtischen Umfeld zur Stadtmarketing, dann Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, dann Wirtschaftsförderung. Das merke ich jetzt im Endspurt meiner Tätigkeit, ist es so, dass es natürlich einen reichen Fundus an Erfahrungen, an Eindrücken, an Hochs und an Tiefs gegeben hat. Und ich habe das vorher schon zu meinen Mitarbeitern gesagt, auch immer noch gibt. Also wir kämpfen gerade natürlich um die Realisierung des Innovationsareals hier in der Bücklestraße, wo wir jetzt auch sind. Mhm. Haben ja ein altes TCK, eines der ältesten in Baden-Württemberg. In, das muss man offen sagen, in einer ziemlich schrottigen Immobilie.
Da muss man ganz kurz ergänzen, TCK steht für Technologiezentrum und ist das Konstanzer Gründerzentrum.
Genau, und das ist eines der ersten. Und da sind wir natürlich mittendrin, also bis zum 28. Februar auf Vollgas sozusagen nach wie vor.
Okay.
Und zurzeit arbeite ich auch meine Nachfolgerin ein, Zeit Gersten, also das kommt gerade noch dazu. Also von daher, sehr spannend im Moment alles.
Okay, Sie sagen, Sie sind gerade dabei, das Technologiezentrum umzuziehen. Wenn ich es recht im Kopf habe, gibt es das Technologiezentrum seit mittlerweile, ich glaube, über 35 Jahren.
Ist richtig, ja.
Und umziehen heißt, Sie haben es als schrottige Immobilie bezeichnet, weil man halt seit 35 Jahren da ist und vermutlich nur so semi viel investiert hat. Geht es jetzt in neu gebaute Räume?
Ja, wir ziehen eben hier auf das Innovationsareal. Das sind schon vorhandene Räume, die werden aber dann für uns entsprechend umgebaut vom Eigentümer. Und da laufen die Planungen gerade auf Hochtouren, um eben diesen Umzug Mitte des Jahres dann auch realisieren zu können. Weil wir natürlich aufgrund der Situation im Altstandort ziemlich unter Zeitdruck stehen. Wir möchten natürlich möglichst viele dieser Firmen mitnehmen. Aufgrund der, sage ich mal, sehr großen, einmal politischen Wirrungen, das durchzubekommen, aber dann natürlich auch aufgrund von einem verschärften EU-Recht, was uns voll getroffen hat, genau zum falschen Zeitpunkt. Und dann noch obendrauf die Problematik von Umsatzsteuerthemen, also ob wir Umsatzsteuer ziehen können, beziehungsweise Vorsteuer. Das hat alles das wahnsinnig kompliziert. Also ich habe zu meinen Mitarbeitern jetzt zum Neujahr gesagt, wir arbeiten an dem Thema jetzt fast 6 Jahre und 3,5 Jahre intensiv, auch mit Gründerschiff zusammen. Also von daher ist das eine very long story, aber sie ist jetzt kurz vorm Zieleinlauf. Also wir haben die entscheidenden Beschlüsse jetzt bekommen, mit viel Zittern, aber das hat alles geklappt. Der Gemeinderat hat dem zugestimmt, was natürlich für eine Kommune gerade in Corona-Zeiten nicht einfach ist, weil wir reden da eben, wenn ich auf 15 Jahre Laufzeit gehe, über einen Millionenbetrag. Aber ich glaube, die Einsicht hat sich jetzt durchgesetzt, dass wir dieses dringend brauchen. Und das ist auch deshalb so, weil das Ganze eingebettet ist in das sogenannte Handlungsprogramm Wirtschaft. Aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf.
Da kommen wir gleich noch drauf. Wir sollten vorher noch ganz kurz über das Thema Innovationsareal sprechen, das Sie jetzt schon zweimal erwähnt haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Innovationsareal ist eigentlich eine sozusagen sehr langfristige, langatmige Geburt. Und zwar ursprünglich kam das ja alles aufgrund dieses Veränderungswunsches unseres alten Technologiezentrums in der Plarerstraße. Und da war eigentlich klar, dass eine räumliche Veränderung nur ein Teil der ganzen Veränderungsprozesse ist. Ich stelle jetzt eben auch über die lange Erfahrung fest, dass viele Dinge, viele Geschehnisse, viele Verhaltensweisen sich radikal verändern und verändert haben und verändert werden. Wie Hawks das formuliert hat, es ist ja Corona ist ein Brennglas. Das sind ja keine Dinge, die plötzlich da sind, sondern das sind Strukturen, die jetzt natürlich noch massiv unter Druck kommen und massiv verändert werden müssen. Und uns war klar, wenn eine Stadt wie Konstanz zukunftsfähig sein will, wir auch ganz neue inhaltliche Ansätze brauchen. Also nicht nur eine neue Verpackung in Form von neuen Räumen, sondern auch die Inhalte müssen sich anpassen an dem, was wir im Moment an Veränderung erleben. Und das hat eben dann dazu geführt, dass wir sehr lange gesucht haben, Flächen gesucht haben. Wir hatten ja am alten Standort auch einen Ansatz, der sich dann nicht realisieren ließ aus verschiedenen Gründen. Und wir hatten dann verschiedene andere Standorte uns angeschaut. Es hat sich aber nicht ein Standort so angeboten, der für uns ideal gewesen wäre. Und als Wirtschaftsförder war ich ja mit der Verlagerung des Siemens-Areals, was hier in dieser Büglestraße ja, die Siemens war ja hier lange Jahrzehnte in der Produktion, und musste sich verlagern, weil die Räume eben viel zu groß waren und viele andere Aspekte dafür gesprochen haben. dass Siemens einen neuen Standort braucht. Und es ist uns ja dann auch mit einem langatmigen Prozess gelungen, Siemens am Standort zu verlagern, jetzt auf das ehemalige Areal der Firma Altana Nykomé Takeda. Da gab es ja verschiedene Namen. Und dadurch ist ja dieses Areal frei geworden. Und ursprünglich gehörte das einem Private Equity Fonds. Und Private Equity, also trotz, dass die Geschäftsführung in Deutschland eigentlich nette Menschen sind, ist Private Equity einfach Turbokapitalismus, der aus meiner Sicht so nicht funktioniert. Da ging es einfach nur noch um Dollarzeichen. Und ursprünglich wollte die Stadt es kaufen. Das hat aus verschiedenen Gründen da nicht geklappt. Und dann hat eben diese Private Equity Firma das an ein großes mittelständisches Unternehmen Vorarlberg verkauft, die I&R Gruppe, die auch sonst in Konstanz aktiv sind und in der Region. Und mit denen sind wir dann ins Gespräch gekommen, um rauszubekommen, ob das Areal geeignet wäre. Und das hat sich dann eben sukzessive entwickelt und führt jetzt eben dazu, dass die Wirtschaftsförderung schon umgezogen ist. Also wir sind von unserem technischen Rathaus jetzt hier eingezogen vor ein paar Wochen. Und das Technologiezentrum soll dann, wenn die Räume hergestellt sind, dann Mitte des Jahres ebenfalls umziehen. Und wir möchten die ganzen Aktivitäten hier bündeln.
Also das heißt, das Technologiezentrum als Gründerzentrum kommt hierher. Das, wenn ich es recht im Kopf habe, sind es so um die 4000 Quadratmeter, ein bisschen mehr als 4000 Quadratmeter. Sicher eines der größeren Zentren hier in Bad Württemberg. Die Wirtschaftsförderung selber hat sich hier angesiedelt. Die internationale Bodenseekonferenz als internationalen Player. Was gibt es noch, was das zum Innovationsareal macht?
Uns ist sehr wichtig, dass es ein sehr, ich habe das mal gesprochen, so ein brodelnder, quirliger Standort wird. Die Eigentümer beabsichtigen auch, die Chathalle zu entwickeln, also Coworking Spaces und solche Dinge. Und natürlich, dass es sehr wichtig ist, innovative Firmen hier auch herzubekommen, um das zu leben. Also wir haben ja, Sie haben IBK erwähnt, Internationale Bodenseekonferenz, ist natürlich ein wichtiger politischer Player, ist jetzt mein Nachbar bei der Wirtschaftsförderung, was mich natürlich sehr freut und die IBK auch, weil wir doch immer enger zusammenarbeiten. Und ich glaube auch, dass die IBK in Zukunft noch einen deutlich wirtschaftsorientierten Ansatz haben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass, wenn unsere Gründer hier sind, auch, sage ich mal, sehr dynamische, kreative Firmen vor Ort sind. Und für uns ganz entscheidend, und das haben wir die letzten Jahre sehr gut gelernt, sind natürlich die Netzwerke, also Biolago als das älteste, dann Cyberlago und auch Solarlago, die entwickeln sich sehr gut. Und ich glaube, dass es eben für Gründer und für innovative Firmen wichtig ist, dass man sich auf einem Campus trifft. Und der muss eben umfassend sein, der muss ganzheitlich sein. Also man möchte hier dann sicherlich auch mal ein Bier oder einen Wein trinken. Man möchte sicherlich auch eine Kulturveranstaltung machen. Gut, Corona-bedingt alles schwierig im Moment. Aber ich glaube, so ein Areal lebt dann, wenn eben das Leben in seiner ganzen Breite stattfindet. Und das ist der Ansatz, den wir gemeinsam verfolgen. Und wie gesagt, hervorgegangen ist das eben aus dem Handlungsprogramm Wirtschaft. Und da gab es 6 Themenbereiche und einer war eben Gründung und Vernetzung. Und da war eben sehr wichtig, dass wir Akteure dabei hatten, die genau in diesen ganzen Themen tief drinstecken, sozusagen an der Front sind. Und das haben wir versucht, als Wirtschaftsförderung zusammenzufassen. Sie hatten vorher den Begriff Bürger. Ich verwende den nicht sehr gerne, weil der wird oft missbraucht. Konstanz hat 87.000 Bürger. Für uns ist wichtig, dass wir die Zielgruppe erreichen. Also ich sage immer Angler, Wurm und Fisch. Und die Frage ist, welchen Fisch wollen wir? Und dazu muss dann der Wurm schmecken. Und das war für uns wichtig, dass wir die wichtigsten Multiplikatoren, das hört sich ein bisschen schwierig an, aber das war sowohl von alternativen Unternehmen bis zu den Kammern, bis zu den Hochschulen, bis zu wichtigen Vertretern aus der Politik, die zusammenzubringen und dann darüber nachzudenken, was müssen wir heute tun, dass wir morgen eine Chance haben. Und das war der Prozess. Und deshalb sind für mich das, sage ich mal, Spezialistenbürger, wenn Sie das so wollen. Aber ja. Bürger an sich, ich bin auch aufgrund der Stadtmarketing-Erfahrung etwas geschädigt, weil ich glaube, dass der Begriff Bürger in der heutigen Zeit zu oft missbraucht wird. Die Bürger müssen für alles herhalten und wenn es 10 Leute sind, die was fördern, und das nimmt die Presse ja auch leider auf, die Bürger möchten. Und deshalb haben wir den Begriff vermieden, sondern wir haben von den Akteuren, von den Stakeholdern, egal welchen Begriff, also für mich sind es eben Spezialisten, die kompetent sind, aus jeweils ihrem Bereich beizusteuern. Also da waren auch, sage ich mal, Naturverbände wie BUND waren dabei. Also es ist wichtig, dass man eine, ich sage das, wilde Mischung hat, aber Leute, die konstruktiv an so einem Thema arbeiten wollen, die eben gemeinsam für Konstanz arbeiten wollen. Und das heißt auch immer für die Region, weil wir sind nicht eine einsame Insel, sondern es funktioniert nur in dieser Vierländerregion und darüber hinaus.
Und das, obwohl Konstanz wahrscheinlich so viel Wasser um sich hat wie kaum eine andere Stadt in Deutschland, ist immer noch keine Insel, sondern einfach in eine Region eingebettet, hier sogar eine grenzüberschreitende Region, was es zumindest mal spannender macht, nicht immer einfacher, aber auf jeden Fall spannender. Zu dem Handlungsprogramm Wirtschaft müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen vertiefter angucken. Sie haben gesagt, da haben ganz viele Stakeholder oder Akteure oder Experten zusammengearbeitet. Wie kam es überhaupt dazu, dass man ein solches Handlungsprogramm aufgestellt hat? Was war das Ziel von Ihnen?
Also meine tiefe Überzeugung war damals, und das trägt mein Team auch mit, ich habe das Trainingsprogramm genannt. Konstanz ist eine sehr schöne Stadt und es ist auch sehr spannend, für diese Stadt zu arbeiten, aber Konstanz hat verschiedene Eigenschaften, die nicht unbedingt förderlich sind, wenn es um Innovation, um Veränderung geht. Konstanz ist eine Stadt, und es steckt im Namen drin, die es gern konstant hat. Konstanz ist auch eine Stadt, die aus meiner Sicht sehr verwöhnt ist, also auf sehr hohem Niveau. Ich sage dann immer bösartigerweise, das Jammern auf höchstem Niveau ist hier Volkssport. Das heißt, man hat relativ wenig Krisen erlebt. Krisen, die da waren, also ich nenne mal den Niedergang der Textilindustrie mit 5000 Arbeitsplätzen, die hat die Stadt weggesteckt, wie nichts passiert wäre. Parallel hat es Entwicklungen gegeben, wie die Uni-Gründung, wie die Ansiedlung von Firmen, die sehr innovativ waren, mit Firmen, die plötzlich durchgestartet haben, die neue Technologien ausprobiert haben. Also auch der Niedergang, ich sage es mal ganz deutlich, der ganzen Pharmabranche. Ich meine, früher war Bigulden der große Steuerzahler. Da war man in einer Monostruktur, und wenn die gehustet haben, war Konstanz halbtot krank. Also die Aufforderung war dann an die Wirtschaftsförderung, die ist ja dann immer schuld, wenn was schief geht. Also die Politik macht sich da leider einfach. War der ganze Ansatz, was müssen wir als Trainingsprogramm aufsetzen, um so eine Zukunftsfähigkeit herzustellen? Und da gab es noch kein Corona, aber wir haben ganz klar formuliert, dass man als Stadt Konstanz an der Weggabelung steht. Entweder man ruht sich auf den Lorbeeren aus, die zweifelsohne da sind. Die Stadt hatte ja, was den Einzelhandel angeht, den Tourismusbereich, den Bereich der innovativen Firmen, Hervorragendes zu bieten und bietet es immer noch. Aber wenn man dann träge wird, faul wird und immer, ich sage das immer überschrieben, wenn Sie jeden Tag glauben, Sie kriegen ein Fünf-Gänge-Menü serviert, dann werden Sie irgendwann mal die Erkenntnis haben, dass das irgendwann mal vorbei ist. Und Corona ist eben, wie Horkste sagt, das Brennglas, wo diese Strukturen, die schon unter Druck waren, die schon falsch liefen, wo falsche Entscheidungen getroffen worden sind oder Entscheidungen, das ist eigentlich für mich ein wichtiges Thema, nicht getroffen werden, war klar, wir müssen schauen, dass wir diese Dynamik reinkriegen und dass wir in dieser Dynamik die Leute mitnehmen, die was zu sagen haben, die auch was beisteuern wollen. Es wird viel geredet in Konstanz. Entscheidend ist, dass man das, was man dann auch als Vision hat, in Ziele umsetzt und diese Ziele in Maßnahmen formuliert und an diesen Maßnahmen dann arbeitet und auch konsequent umsetzt und nicht, ich nenne es immer Ankündigungsweltmeisterschaft, dass man ankündigt und dann letzten Endes, wenn dann Leute da sind, die es tun wollen, die im Regen stehen und dann plötzlich kommt die Erkenntnis, ja hoppla hopp, die machen ihre innovativen und sehr kreativen Themen in einer anderen Stadt. Und das ist so unsere Motivation zu sagen, dieser Veränderungsprozess tut natürlich auch weh. Und Corona, wie gesagt, verstärkt es. Aber dieses Trainingsprogramm läuft jetzt und wir sind da relativ hartnäckig dabei, um eigentlich zu einer, also ich sage immer besser als andere, nicht jetzt zu sagen, ich bin nur im Wettbewerb mit der Region, aber ich glaube, Konstanz als, ich sage schon mal, westliche Metropole mindestens am Bodensee hat da auch eine Führungsaufgabe zu übernehmen und muss auch schauen, dass wir die Region mitnehmen. Und das ist so der Ansatz gewesen, zu sagen, dieses Trainingsprogramm muss dazu führen, dass man tatsächlich auch hart trainiert und es ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig.
Und der Prozess selber, der lief dann, also weil Sie haben gesagt, ganz viele Beteiligte, wenn ich mich recht entsinne, gefühlt waren das eine dreistellige Zahl an Beteiligten?
Also wir hatten im Kern, hatten wir über 200 Aktive dabei. Wir haben das dann in diesen Themenbereichen auch mit einer externen Unterstützung. Also wir hatten dann eine Ausschreibung, wo sich Firmen bewerben konnten, das zu tun. Und da ist dann auch eine ausgesucht worden, mit der wir sehr gut gearbeitet haben. Und man hat im Prinzip diese Handlungsfelder definiert, hat definiert, wer welche Handlungsfelder von meinen Leuten oder von anderen Leuten, die dem Prozess nahestehen, betreut wird. Und so hatten wir dann einerseits Workshops in den Handlungsfeldern, hatten dann aber auch Kollektivveranstaltungen. Und das hat dazu geführt, dass da sehr viel Austausch stattgefunden hat, sehr viel kritische Diskussion auch stattgefunden hat, dass ein Lernprozess eingesetzt hat, dass man verstanden hat, was der andere eigentlich für Bedingungen hat, wohin man will. Und das war aus meiner Sicht die Stärke oder ist nach wie vor die Stärke des Prozesses, dass man viele mitgenommen hat, was natürlich eine mühsame Arbeit ist, aber die sich extrem lohnt, weil wir dann nicht als Wirtschaftsförderung in unserem Elfenbeinturm, viele verwechseln das ja und sagen, ja, die in der Wirtschaft, wir sind ja nur ein Amt. Also wir sind ein klassisches Amt in einer Verwaltung, die als Linienorganisation funktioniert. Und es war sicherlich am Anfang etwas schwierig zu vermitteln, dass man aus dieser Situation raus so einen doch sehr dynamischen und auch offenen Prozess macht. Wir wussten ja am Anfang nicht, wo wir hinkommen. Aber das Engagement in dieser Stadt von diesen über 220 Leuten, wenn ich es recht im Kopf habe, war so positiv und auch so bereit, da mitzuarbeiten. Und das hat uns sicherlich bestärkt, das zu tun. Und dann tut sich, sage ich mal, eine Politik zwar schwer, aber weniger schwer, wenn man merkt, dass da sehr viele Menschen dran arbeiten und auch sehr viele Menschen, von denen man eine hohe Meinung hat.
Ja, das heißt, der Gesamtprozess ging, glaube ich, über anderthalb oder knapp zwei Jahre sogar, oder?
Also wenn ich richtig zurückrechne, sind es zweieinhalb Jahre. Zwischen sozusagen der Vorprojektphase, der Diskussion dann innerhalb der Verwaltungsspitze und der Politik. Der ganz harte Bereich war natürlich anderthalb Jahre, aber in der Summe sind es zweieinhalb Jahre, an denen wir arbeiten. Und das ist auch jetzt, sage ich mal, das tragende Element, dass wir ganz klar sagen, es sind Visionen formuliert worden, es sind Ziele formuliert worden und Maßnahmen. Und unser Ziel besteht darin, diese Ziele mit den Maßnahmen zu erreichen und damit die Vision, die formuliert worden ist. Jede Arbeitsgruppe hat für sich eine Vision formuliert, was ich sehr spannend finde. Wenn Sie das Thema Flächen nehmen, da sitzt dann sozusagen ein Immobilieneigentümer mit einem Gründer zusammen und dann noch eine Kammer dazu. Also das sind so spannende Mischungen, wo man auch wirklich sich im Sinne, positiven Sinne auseinandersetzt, wo auch Welten aufeinandertreffen und wo man auch dann lernt, dass der andere vielleicht eine Position hat, die man selber mal anschauen sollte. Also für uns ist dieser Perspektivwechsel war sehr wichtig, dass man versteht, was der andere für eine Motivation hat oder wo er ein Problem hat. Oder wenn jetzt irgendjemand aus dem Umweltbereich sagt, ja, was tut denn ihr da, ihr wollt jetzt Wachstum auf Teufel komm raus, dass man dieses Ganze einbindet. Und ein Begriff, den ich auch nicht so mag, aber er wird halt benutzt, neben dem Thema Bürger, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt für mich immer Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und das sind Konfliktfelder, denen muss man sich stellen und man muss dann versuchen, dass man die in einen möglichst guten Einklang bringt. Und das ist so ein bisschen die Quadratur auch des Kreises. Aber wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, eine klare Vision vor Augen hat, dann funktioniert es. Das Problem besteht immer daran, insbesondere Politik mitzunehmen. Weil dort gibt es aus meiner Sicht Wahrnehmungen, die mit der Realität, wie ich sie jetzt eigentlich jeden Tag kennenlerne, die sich ja laufend verändert hat, die Realität der Politik und meiner und unserer teilweise nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Ich wundere mich da ab und zu ganz kräftig.
Ja, Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Vor allem dann, wenn sie, ich glaube, so ein bisschen ideologisch gefärbt sind, dann wird es noch unterschiedlicher, sagen wir es so. Jetzt mal aber Hand aufs Herz, hat dieses Trainingsprogramm so gut funktioniert, dass Sie jetzt in der Corona-Krise sagen können, also wir waren jetzt nicht auf diese Krise speziell vorbereitet, die hat, glaube ich, so ziemlich jeden unvorbereitet getroffen, aber in Summe sind wir schon so robust aufgestellt, dass wir jetzt nicht in allzu großes Weglagen ausbrechen, weil ich meine, eine Stadt wie Konstanz mit einem ganz, ganz hohen Einzelhandelsanteil und einer extrem starken Innenstadt, die leidet natürlich unter einem Lockdown, der ja, wenn man beide zusammennimmt, bald auf die drei, vier, ja, eher vier Monate rausläuft, leidet die Stadt ja schon.
Die Stadt als Gesamtheit leidet massiv. Das darf man auch nicht kleinreden. Ich glaube, dass wir prinzipiell eine gute Aufstellung haben. Ich glaube auch, dass wir zukunftsfähig sind. Das Thema, was Sie ansprechen, geht natürlich in eine knallharte Richtung, weil ich im Moment beobachte, da bin ich auch schon dafür kritisiert worden, ich prognostiziere ja von einem bisherigen Leerstand im Einzelhandel von 0%, gehe ich davon aus, wenn wir 450 Betriebe im Einzelhandel in der Innenstadt haben, in der Summe sind es ungefähr so 670 bis 700 Betriebe in der Gesamtstadt, dann gehe ich im Moment leider vom Leerstand aus von mindestens 50, also nicht ganz 10%. Und das ist eine Zahl, die ist für Konstanz vor ein, zwei Jahren unvorstellbar gewesen. Wir haben Stand heute 17 Leerstände und wenn jetzt dieser sozusagen, ich nenne das mal Insolvenzschutz wegfällt, rechne ich damit, dass wir massiv auf die 50 zugehen. Wir werden eine andere Innenstadt haben als das, was wir bisher positiv gewohnt waren. Also die Auswirkungen für Konstanz speziell werden relativ heftig sein. Das Ziel ist natürlich, den Leuten, soweit es geht, zu helfen, also dass die Fördermittel ankommen. Aber ein Lockdown Welle 2 auf Dauer hält so ein System auf keinen Fall aus. Das heißt, wir werden richtig sozusagen Ader lassen müssen. Und da geht es aber darum, dass es dann ja irgendwann mal weitergeht und dass man so gut aufgestellt ist, dass man aus dem dann auch sozusagen eine Basis hat, um wieder sich nach vorne zu arbeiten. Also gerade im Einzelhandel, in der Gastronomie, Hotellerie sind die Auswirkungen heftigst.
Klar, die Frage ist, ist Konstanz stark genug, sich und auch durch dieses Trainingsprogramm, wie Sie es genannt haben, auch stark genug, sich da wieder rauszuarbeiten? Oder reden wir dann, also in den meisten Innenstädten, die ich kenne, sind 10% Leerstand der Standard.
Das weiß ich, ja.
Und reden wir dauerhaft auch von diesem Standard in Konstanz oder Ist das ein temporäres Phänomen, wo jetzt, ich sag mal, das klingt total lieblos, das ist gar nicht so gemeint, weil da eine Menge Existenzen dranhängen, aber wo halt einfach ein paar jetzt den Bach runtergehen und dann wieder neue entstehen? Ist Konstanz stark genug, dass das in einem relativ kurzen Zeitraum passieren wird? Oder wird es Lücken hinterlassen, die in den nächsten, ich sag mal, 5, 6 Jahren nicht zu schließen sind?
Wenn ich die Fähigkeit hätte, in die Glaskugel zu schauen und Ihnen zu sagen, wäre ich froh. Ich glaube, dass uns das Handlungsprogramm so weit trainiert hat, dass wir sehr fit sind. Also wenn eine Stadt es packt, hier in der weiteren Region, dann ist es sicherlich aus meiner Überzeugung Konstanz. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind, weil wir auch ganz klar postulieren, Klasse statt Masse. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir bei der Flächenerweiterung nicht wahnsinnig werden wie andere. Also wir haben immer gesagt, pro Einwohner ungefähr 1,8 bis 2 Quadratmeter Verkaufsfläche. Daran haben wir uns gehalten. Der Gemeinderat hat das mitgetragen, also das sogenannte Einzelhandelskonzept. Hier jenseits der Grenze haben wir 5 Quadratmeter pro Einwohner. Das ist ein Wert, wo ich sage, Leute, seid ihr wahnsinnig. Wenn ich nach Vorarlberg schaue, wenn ich auch sage, im deutschen Gebiet nach Westen schaue, ohne jetzt einen Namen zu nennen, da haben wir Flächenvermehrungen erlebt, die sich jetzt natürlich brutal rächen. Also Konstanz ist aus meiner Überzeugung sehr gut aufgestellt, aber die Krise ist so massiv, dass die Anstrengungen, die zu überwinden, auch heftig sind. Und wir setzen dann ganz klar auf Qualität. Und Qualität heißt jetzt nicht nur, dass ich irgendwelche schönen Läden habe, sondern, und das, da arbeiten wir eng mit der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH zusammen, Qualität heißt auch Kundenorientierung. Kundenorientierung heißt neudeutsch Face to the Customer. Das heißt, dass die Kunden sich und auch die eigenen Bürger sich willkommen heißen. Und da gab es massive Kritik in der Vergangenheit, natürlich auch durch das Massenphänomen. Wenn Sie sich überlegen, dass wir an einem Samstag, wenn Sie die Gesamtstadt nehmen, ungefähr 150.000 Gäste haben, alleine 50.000 an so einem Tag im Lago, dann können Sie sich vorstellen, was da abgeht. Und das hat sich in der Vergangenheit, dieser Erfolg hat sich gerecht, indem man dann den Eindruck hatte, auch bei der eigenen Bevölkerung, ja, wir sind gar nicht mehr zentral im Zentrum der Aktivitäten. Wir sind nicht mehr wichtig. Wir sind nur noch sozusagen Beiwerk. Und das hat dazu geführt, dass es da auch in der Bevölkerung ziemlich krummelt. Und ich glaube, dass das auch erkannt worden ist, zu sagen, wir müssen wieder viel mehr für die eigenen Leute, für die eigene Region tun. Weil die Krise zeigt ganz deutlich, als bei der ersten Welle auch die Grenze zu war, haben sie ja eine absolut depressive Situation in der Innenstadt gehabt. Ich bin da durchgelaufen, da kriegst du echt einen Vogel. Und ich glaube, dass dieser Schock, das hört sich auch blöd an, aber der ist heilsam, dass man im Prinzip sich auf die Stärken wieder konzentrieren muss und dass dieses Face to the Customer, dass das gelebt wird und da wird dran gearbeitet. Also da hat sowohl Gastronomie Hotellerie jetzt bereits begonnen und der Einzelhandel ist mittendrin. Und ich glaube, es wird sicherlich so sein, dass ein Teil eben, wie ich leider prognostiziert habe, nicht überleben wird. Das ist so. Das ist deutlich mehr als in der Vergangenheit. Aber sage ich mal, aus dieser Krise werden auch neue Formen entstehen. Ich glaube, dass auch, ich habe ja 20 Jahre Einzelhandel in der Vergangenheit betrieben, dieser Einzelhandel sich in seiner gesamten Aufstellung verändern wird. Ich erwarte heute von einer Stadt, wo ich gerne hingehe, dass ich ein positives Erlebnis habe. Claudius Marx als Hauptgeschäftsführer IHK hat es so formuliert, heutzutage muss kein Mensch mehr aus dem Bett raus. Er kann von sich aus, von seinem Computer, alles bekommen, was er fürs Leben braucht. Also ich brauche per se keine Innenstadt mehr. Für was brauche ich die? Für positive Erlebnisse, für soziale Kontakte. Man trifft sich, man hat Spaß miteinander, man geht einkaufen, man hat ein schönes Umfeld, man hat Kultur, man hat Natur. Wir haben See, da haben wir alle Zutaten, die eine Stadt braucht. Und nur dann, wenn ich die Bequemlichkeit auch berechne von den Menschen, dann kann ich das so aufstellen, dass ich im Prinzip auch nach der Krise erfolgreich sein kann. Aber da steckt ein Wille dahinter. Dann muss es zum Beispiel ein Verkehrsmanagement geben, was funktioniert und was der heutigen digitalen Zeit entspricht und nicht sozusagen in der analogen Welt stecken bleibt und damit nicht attraktiv ist und nicht die Bequemlichkeit bedient. Und manche haben immer noch die Vorstellung, dass sie uns Menschen umerziehen können. Das wird nicht gelingen. Es ist so, dass im Prinzip der Mensch dann sagt, ich möchte dieses Erlebnis haben, ich möchte die Bequemlichkeit haben. Und alles, was Sie an Hindernissen, an Barrieren einbauen, führt dazu, dass die Fußabstimmung stattfindet. Und ich glaube, dass das erkannt worden ist. Wir haben einen Arbeitskreis Zukunft für die Innenstadt, wo Politik drin sitzt, wo die Verbände drin sitzen, wo einzelne Akteure drin sitzen. Und da wird eben an solchen Fragen gearbeitet. Und deshalb in der Summe, ich bin ja ein positiv gesonnener Mensch, glaube ich, dass Konstanz, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, gerüstet ist und das auch tut. Sage ich mal, am Schluss meiner Tätigkeit für die Stadt würde ich mir mehr Konsequenz, mehr Wille, mehr Durchschlagskraft und eine Beschleunigung gern wünschen. Das wäre eigentlich so ein Wunsch, den ich hätte, weil mir geht es teilweise viel zu langsam.
Ja, aber ich glaube, das ist ein recht verbreitetes Phänomen leider, dass die Prozesse dessen, wie man reagiert, sehr viel langsamer sind als dessen, wie das Leben oder besondere Geschehnisse agieren. Also Corona ist da ja nur ein Beispiel, Digitalisierung. Ein weiteres wird noch mehr kommen, Stichwort Klimawandel oder Mobilitätswandel, der zwar am Klimawandel dranhängt, aber seine ganz eigenen Implikationen natürlich haben wird. Wenn ich zukünftig Wirtschaftsförderung clever machen will, was sind die wichtigsten Punkte, auf die zu achten sind? Also wie gestalte ich jetzt als Wirtschaftsförderer zum Beispiel, muss ja nicht in Konstanz sein, es ist immer nicht so gut, der Nachfolger oder in dem Fall der Nachfolgerin, gleich zu erzählen, wie es geht, aber jetzt mal im Generellen, im Allgemeinen gesprochen, was sind die Elemente, auf die ich als Wirtschaftsförderer achten muss? Gehen wir mal von aus, Sie unterhalten sich jetzt mit einem Wirtschaftsförderer, der ganz frisch startet in seinem Job und nicht wie Ihre Nachfolgerin schon über vieles an Erfahrung mitbringt, sondern die vielen jungen Wirtschaftsförderer, die mittlerweile aktiv sind, da hat sich ja ganz viel auch in der Altersstruktur geändert, in Baden-Württemberg zumindest. Was würden Sie denen sagen, wie sie wirklich, ich sag mal, clever vorgehen?
Also clever vorgehen heißt für mich im Prinzip, und das ist jetzt in Anlehnung an das Handlungsprogramm Wirtschaft. Ich glaube, und das ist in der Politik sehr, sehr schwer zu vermitteln, ich glaube, dass es für eine Stadt, für mich ist, ich sage es mal andersrum, eine Stadt ist wie ein Mensch, ist wie ein Organismus. Und der funktioniert dann ganz gut, wenn alles funktioniert. Was nützt Ihnen ein super Gehirn, wenn Sie zwei Beine nicht haben? Also unser Ansatz war und ist auch für die Zukunft, dass es dieses ganzheitliche Denken bedarf. Und das heißt, ich muss formulieren, wohin geht die Reise? Was ist meine Vision? Wenn ich die Augen schließe, was sehe ich in 5 oder in 10 Jahren? Und diesen Prozess muss man auch, sage ich mal, aufsetzen und auch den Mut haben, es zu tun. Weil da gibt es viele, wie ich das vorher gesagt habe, die ja aber Leute, die sagen, was soll der ganze Mist? Warum macht ihr dieses und jenes? Und das hat doch schon immer funktioniert. Also die ganzen Bedenkenträger, die werden alle auf dem Weg einem begegnen. Aber sie müssen im Prinzip diesen Kompass haben. Und das ist auch, wenn ich jetzt Wirtschaftsförderer bin, der in einem kommunalen Umfeld arbeitet, ob das eine GmbH ist oder ein Amt, das spielt überhaupt keine Rolle, bedarf es natürlich, ich sage es mal ganz knallhart, eines Fahnenträgers oder einer Fahnenträgerin. Das heißt, es ist entscheidend wichtig, dass man dann eine Übereinstimmung hat mit dem Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Dezernenten, egal wie die Bezeichnung ist. Also man muss sich committen, dass man sagt, Leute, das ist unsere Vorstellung, in die Richtung gehen wir. Und dann muss man ganz konsequent die Ziele formulieren und sagen, wohin geht die Reise? Und diese Ziele muss man runterbrechen und sagen, was sind die Maßnahmen? Mhm. Und da muss man diesen Prozess durchlaufen. Für mich ist es ganz wichtig, dass Sie dann ein Team haben, was Glanz in den Augen hat. Ich habe wirklich die Freude und auch das Glück, dass ich, obwohl das ganz unterschiedliche Menschen sind, also es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, das wäre falsch, aber Menschen haben, die mit Freude, mit Glanz in den Augen diese Jobs tun, weil die sind teilweise verdammt hart. Gerade in dieser Krise erleben sie ja viele wirklich Menschen, die verzweifelt sind, wo man versucht zu helfen, manchmal nicht helfen kann. Also diese Zutaten sind für mich entscheidend. Vision, Ziele, Maßnahmen und dann ein Team, was konsequent ist und als Rahmenbedingungen am besten eine politische Führung der Kommune, die diesen Weg mitgeht und diesen Weg auch aktiv will. Das heißt, sie brauchen einfach die Führungsfunktion. Man muss im Prinzip dann diese Begeisterung auch transportieren und die transportieren sie natürlich über die vom Volk gewählte Führung und das ist für mich entscheidend. Und dann hängt es natürlich davon ab, dass man, sage ich mal, Rahmenbedingungen hat. Wenn ich jetzt eine Stadt habe, wo sie schon 30% Leerstand haben, wo sie Firmenabwanderung haben, wo sie demografische Probleme haben, auch dort kann man arbeiten. Aber da sind die Bedingungen natürlich viel, viel härter wie das, was ich jetzt hier in der Region oder speziell in Konstanz habe. Aber ich glaube, ohne diese klaren Eckpfeiler, die man auch wirklich nie aus dem Auge verlieren darf und wo man auch jeden Tag dran mit Freude arbeiten sollte und das auch, das ergibt sich ja, weil wenn es gut läuft, gibt es ja die positive Rückmeldung. Ja. Und wichtig ist natürlich auch als Beiwerk sozusagen, dass man den Basiskontakt nicht verliert, dass man regelmäßig auch mit den Firmen spricht und nicht nur mit den Großen, sondern auch mit den Kleinen, auch mit den Schrägen und mit den Alten und mit den Jungen und mit den Quereinsteigern und denen, die sagen, es oder so alles nicht. Also man muss diese Vielfalt einer Stadt in sich aufnehmen und mit der auch leben lernen.
Und jetzt, wenn ich eine Stadt in der Größe wie Konstanz nehme, Sie haben vorher gesagt, es gibt gut 700 Betriebe im Einzelhandel.
Ja.
Wie viele Betriebe sind es in Summe? Sehr viel mehr, ja?
4.450 zurzeit.
Wie lässt sich diese Vielfalt irgendwie greifbar machen? Weil Gespräche führen kann man im Jahr vielleicht mal 300, 400 oder so. Aber ja nicht 4.000. Gut, 400 sind immerhin schon 10%. Ne? Aber also wie schafft man es da, eine gewisse Objektiviertheit oder Objektivität reinzukriegen?
An Objektivität glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn Sie jetzt ein Team haben, wie ich das habe, was in einer Stadt lebt, was in einer Stadt sich bewegt, dann kriegen Sie sozusagen eine kollektive Wahrnehmung. Und dann in Corona-Zeiten hatten wir ungefähr 270 Krisengespräche. Wir haben dann kommuniziert auch über Video. Also wir hatten dann im Bodensee vor dem Videostudio und haben dann auch Botschaften aufgezeichnet, um die sozusagen in die Welt zu verbreiten. Da war die Resonanz relativ stark. Also man braucht Multiplikatoren, wo das, was wir tun, auch draußen ankommt. Und dann gibt es die Rückwärtsbewegung von Firmen, die in einer Problemstellung sind, die melden sich dann automatisch.
Ja.
Aber ich kann nicht sagen, objektiv, was jetzt 4.400 Firmen in Konstanz bewegt oder was da ist, sondern ich glaube, dass wenn man in so einer Stadt lebt, so eine Art Grundatmosphäre mitbekommt. Und dann gibt es die einzelnen Samples, also die Kostproben sozusagen aus verschiedenen Richtungen.
Ja.
Das ist wie ein Algorithmus, wo man im Prinzip dann für sich so ein emotionales Bild macht. Und dann weiß man ungefähr auch über, wichtig sind natürlich die Verbände, wichtig sind auch die Kammern und wichtig sind natürlich auch Einzelmeldungen dann aus der Politik, aus Gemeinderäten, aber auch natürlich aus den NGOs und so weiter.
Ja.
Und da ist es eben für einen Wirtschaftsförderer sehr wichtig, dass er im Prinzip sozusagen eine Kommunikationsplattform hat, dass er auch angesprochen wird, auch wenn es schwierige Themen sind.
Mhm.
Und aus dem rechnet man dann sozusagen ein Bild hoch, aber objektiv ist das nie. Man kann aufgrund der Erfahrung dann rausdestillieren, ist man auf dem richtigen Weg oder ist man vollkommen verpeilt.
Ja.
Ein Beispiel war, als Corona kam, haben ja viele meiner Kollegen dann diesen Newsletter gemacht. Und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, das ist uns viel zu langsam. Was die Firmen brauchen, ist im Prinzip eine Echtzeitinformation. Und dann ist es eben auch gelungen, da war dann unser OB auch gleich dafür, dass wir dann praktisch das direkt als Einklinker auf der Homepage der Stadt Konstanz hatten, wo praktisch die Firmen immer in Echtzeit den aktuellsten Stand hatten.
Ja.
Das heißt, die hatten sofort den Link, wie beantrage ich meine Zuschüsse, meine Hilfen, was geht und was geht nicht und wie ist die Situation und was kann ich tun und an wen kann ich mich wenden.
Ja.
Und ich glaube, dass das im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung war, weil wir immer in Echtzeit an Bord waren. Weil, wie gesagt, das Instrument vom Newsletter ist in bestimmten Situationen richtig. Aber in der extremen Situation war es richtig, dann sozusagen direkt einen Kanal in Echtzeit zu eröffnen. Und auch wichtig war, dass wir die Möglichkeiten hatten. Ich konnte also in ein Videostudio gehen, konnte dort meinen Beitrag bringen. Wir haben mit einer sehr jungen Mitarbeiterin beim Presseamt sozusagen in Echtzeit aufs Netz das sofort stellen können.
Ja.
Und das ist auch ein Punkt, der mich nach wie vor etwas missmutig stimmt, dass wir dann Situationen hatten, dass in Berlin die große Pressekonferenz stattfindet, wo dann jeder geglaubt hat am Mittwoch, wenn es Kabinett tagt, dass das jetzt alles sofort so ist, wie es ist. Also dass die Beschlüsse da sind. Und dann habe ich eine Landesregierung Baden-Württemberg. Das Härteste, was ich erlebt habe bei der ersten Welle, war, dass, sage ich mal, über 70 Firmen im Lago am Freitagabend noch nicht wissen, was sie am nächsten Morgen tun dürfen oder nicht tun dürfen. Und in der Nacht, muss ich sagen, das war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, also Politik muss ich an der Stelle auf Landesebene, wahrscheinlich auch auf Bundesebene nochmal brutal verändern, haben wir am Freitagnacht um 23.30 Uhr diese Verordnung bekommen. Ich habe dann praktisch bis in die Nachtstunde das noch an die Leute verteilt. Aber das sind natürlich Zustände, da haben sie mangelnde Akzeptanz draußen.
Zwingend.
An der Front. Und wir leiden darunter, weil wir natürlich helfen wollen, aber wir können nicht, weil selbst unsere Leute im Bürgerbüro, die sehr fit sind, die das alles umsetzen müssen, die Verordnungen müssen, die jemanden in Quarantäne schicken, die haben es auch nicht gehabt. Also, und damit ist eine Kommune aus meiner Sicht unverschuldet in eine Drucksituation gekommen, die nach wie vor anhält. Das ist eigentlich aus meiner Sicht, muss das gerade in Baden-Württemberg massiv verändert werden. Wenn ich jetzt auch gerade das Dilemma der Schulgeschichten da anschaue, wenn ich mir anschaue, wie das Impfmanagement läuft, was ich aus Bayern mitbekomme und was ich aus Baden-Württemberg mitbekomme, muss ich sagen, das ist dramatisch unterschiedlich. Und da muss Baden-Württemberg sehr, sehr schnell durchstarten. Insbesondere auch das Sozialministerium. Also da laufen Dinge ab, die sind aus meiner Sicht unterirdisch. Und das macht das Ganze sehr schwierig, weil wir müssen ja für Verständnis werben mit diesen ganzen Freiheitsberaubungen. Ich sage das jetzt nicht im Sinne von einer negativen Situation, aber das ist ja eine, ich habe gesagt, das ist die größte Krise in der Nachkriegsgeschichte und die Freiheitseinschränkungen sind so massiv, weil sie begründet sind. Ich vertrete die auch, aber dann muss ich es den Leuten doch zumindest einfacher machen und nicht gerade bei den alten Leuten im Moment. Ich kriege selbst als Wirtschaftsförderer Anrufe, die sagen, ja, wie kann es sein, dass mein Nachbar über seinen Neffen in Stuttgart einen Impftermin kriegt und in Konstanz erscheint das Impfzentrum nicht, weil die Termine vergeben sind. Das sind Dinge, die sind für mich in der heutigen Zeit, Sie haben Digitalisierung angesprochen, ja. Das ist für mich Steinzeit. Und da verliere ich Akzeptanz draußen in der Bevölkerung. Und das sind so Themen, die uns im Moment halt auch umtreiben. Und ich denke, die Kollegen auch draußen im Land wird es umtreiben, weil wir sind vorne dran. Wir sind für die, jetzt benutze ich das Wort ganz bewusst, für die Bürger, die Ansprechpartner. Ja. Nicht ein Minister in Stuttgart oder eine Regierungspräsidentin oder sonst irgendjemand.
Ja, das liegt bei der Kommune ganz sicher. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nochmal zurück zu meiner letzten Frage, die datenbasierte Arbeit in der Wirtschaftsförderung ist gar nicht so Ihr Ding, sondern Sie sagen, es geht mehr darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, weil ich es ohnehin nicht wirklich abgebildet bekomme. Habe ich das richtig verstanden?
Ja und nein. Also wir arbeiten natürlich mit Daten. Also
mit
wir,
Strukturdaten dann?
Mit Strukturdaten, wir arbeiten mit Strukturdaten, aber wir arbeiten auch mit Kommunikationsdaten. Also wir haben sicherlich ein sehr, sehr gutes CRM-System, also Kundenmanagementsystem. Mhm. Das heißt, wenn ich mit Ihnen telefoniere oder mit jemand in der Firma, dann erfasse ich das. Und wir haben mittlerweile das jetzt auch für uns angepasst, sodass ich diese Prozesse, die da dahinter stehen, werden bei uns abgebildet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht da bin und es ruft jemand an, dann geht mein Stellvertreter zum Beispiel in die Datenbank und schaut, ja, was hat der Schal da gemacht? Und dann steht in Kurzversion drin, aha, er telefoniert, weil es jetzt eigentlich eine Anfrage für eine Immobilie gibt und wo ist der Stand? Und deshalb, die Strukturdaten sind wichtig, aber die Kommunikationsdaten sind für mich teilweise noch wichtiger, dass wir wissen, wer spricht mit wem, wer hat welche Firma wann besucht, wann war ein Oberbürgermeister bei einer Firma, was waren die Themen, die diese Firmen haben. Und aus dem, mit dem, was sozusagen der Bauch sagt, destillieren sie dann so ein rationales und emotionales Bild und der Idealzustand ist, wenn sie das zusammenbringen. Mhm. Und das ist diese gesamtheitliche Sicht, die man sich dann zumindest in Teilen erarbeiten kann.
Ich frage deshalb etwas detaillierter nach. Unser letztes Podcastgespräch, vor 2 Wochen quasi, habe ich geführt mit Frau Dr. Witte von der Bertelsmann Stiftung, die dort die Abteilung Lebendige Kommune leitet und die ganz klar dafür plädiert, noch mehr Daten, Individualdaten primär auch zu sammeln, weil sie sagt, Strukturdaten sind immer gut versorgt. Da kann man sich einfach grundsätzlich darauf verlassen. Die Datenerhebung in Bund, Land und Kommunen klappt ziemlich gut und da gibt es in den allermeisten Fällen gibt es die passenden Daten. Aber sie sagt, auf einer einigermaßen individuellen Ebene gibt es die halt häufig noch nicht. Das heißt, um zum Beispiel Bedürfnisse von Firmen abzupassen, habe ich ja die Möglichkeit, ich spreche mit denen und nehme das auf oder mit den Verbänden. Dann habe ich es aber immer irgendwie gefiltert. Entweder ist der Filter der, dass ich nicht mit allen gesprochen habe oder nur mit einer bestimmten Selektion oder im Verband engagiert oder nicht im Verband engagiert als Filter. Ich habe aber nicht über eine, ich sag mal, zufällige Stichprobe ausgewählt, einen Durchschnitt erfasst quasi.
Also da haben wir eine andere Erfahrung gemacht, aber das ist natürlich eine Frage von Aufwand, sowohl personeller Art wie finanzieller Art.
Definitiv, ja.
Also wir haben eine extrem aufwendige Unternehmensbefragung gemacht. Mhm. Und die ist aus meiner Sicht als Wirtschaftsförderung mindestens alle 5 Jahre notwendig, dass man ein repräsentativ will ich jetzt gar nicht behaupten, aber wenn Sie, sage ich mal, eine Rücklaufquote von 60% haben, die hatten wir.
Das ist repräsentativ.
Ist das sehr sportlich. Das muss man natürlich auch von der gesamten Infrastruktur, EDV und so weiter entsprechend gut vorbereiten. Es muss auch inhaltlich gut vorbereitet sein, weil die Fragen, die Sie stellen, zeigen ja den Weg auf. Da braucht man sicherlich in einer Wirtschaftsförderung, die ja multifunktional ist, sicherlich auch externen Beistand. Das gibt es auch, da gibt es Firmen, die das können. Und dann hat man sozusagen ein doch relativ belastbares Sample. Und da müssen Sie natürlich auch Fragen, auch die unangenehmen Fragen stellen, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen, was machen wir schlecht, was machen wir besser. Und wenn Sie die Firmen so ansprechen, dann und da müssen Sie halt Chefetage ansprechen.
Ja.
Das heißt auch nachtelefonieren, das heißt auch nachhaken, das heißt, hör mal her, du bist wichtig für mich, bitte mach das. Das ist ja mit Aufwand verbunden. Also die Firmen, die das gemacht haben, haben sicherlich auf der Führungsetage 1 bis 3 Stunden dafür verwendet, was relativ viel ist aus meiner Sicht. Und das war für uns sozusagen auch ein Schlaglicht auf die Situation, die mit den Alltagserfahrungen verbunden und damit auch eingeflossen in das, was wir tun oder nicht tun. Und das war auch eine Grundlage für das Handlungsprogramm Wirtschaft,
ja.
Weil ohne dass wir sozusagen so ein Abbild bekommen haben, also wie sind die Trends, ist das aufstrebend, ist das abstrebend, wie sieht es aus mit den Mitarbeitern, wie sieht es aus mit der Auftragssituation, wie sieht es aus mit der Zukunftsorientierung, mit der Innovationsbereitschaft. Das hat uns geholfen, dann zu sagen, das sind Elemente, die in dieses Handlungsprogramm rein müssen. Und das hat sich dann in der praktischen Arbeit bewährt, dass eigentlich das, was wir im Vorfeld als Rückmeldung bekommen haben, dass sich das zum Großteil bestätigt hat.
Mhm.
Also ich hätte gern eigentlich jetzt eine Befragung wieder gemacht, aber das ist einfach aufgrund der Arbeitssituation schwierig. Aber ich denke, dass meine Nachfolgerin das sicherlich in 1-2 Jahren anpacken wird. Das Team hat es damals sehr gut gemacht und Großteil ist ja noch da. Also das ist für mich schon eine wichtige Erhebung. Also von daher bin ich jetzt kein Mensch, der auf Zahlen verzichtet, sondern ganz im Gegenteil. Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass die Messbarkeit dessen, was wir tun, es gab früher immer die Illusion, wir können das alles messen, das halte ich für Bullshit. Ich glaube, dass es Zahlen gibt, die sind wichtig, dass es Befragungen gibt, die auch ein bestimmtes repräsentatives Niveau haben. Da muss man sauber arbeiten und dass man aufgrund der Basis dann auch Entscheidungen treffen kann oder die Krisenthemen identifizieren kann. Also wir haben dann auch praktisch eine Analyse gemacht aus diesem Handlungsprogramm heraus, wo sind die Zukunftsthemen. Und wir gehen auch davon aus, dass es heutzutage Querschnittsthemen gibt. Was meine ich da damit? Ein Querschnittsthema, wir haben zum Beispiel Netzwerk BioLago. Also ich nenne das immer Gesundheitsnetzwerk sozusagen. Wir haben CyberLago, das ist unser IT-Netzwerk. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass gerade auch jetzt durch Corona es gerade in der Bioinformatik unglaubliche Entwicklungen gibt. Also was passiert? Es passiert, dass Projekte gemeinsam von BioLago und von CyberLago gemeinsam auf den Weg gebracht werden. Also das heißt, diese Querschnittsthemen, wir nennen das eigentlich so eine Art Diamant, das sind eigentlich die Themen, wo die Zukunft spielt. Also nicht mehr jeder für sich und Gott gegen alle, sondern das Zusammenwirken ist entscheidend, weil die Welt ist zu komplex und die Chancen, die es im Moment auch technologisch gibt, sind riesig. Die natürlich sinnvoll zu nutzen, ist immer eine Diskussion. Da geht es natürlich auch um ethische Standards. Aber an dem Beispiel kann ich zeigen, dass es dann extrem wichtig ist, dass so ein Netzwerk die Knoten hat und dass dann zwei an sich zuerst mal getrennte Bereiche zusammenarbeiten und plötzlich was Neues entsteht, was für den Gesundheitsbereich wichtig ist und was für die Informatikbereiche wichtig sind. Und das ist eine Riesenchance und das haben wir in Konstanz, solche Leute zusammenzubringen.
Okay, das heißt, wenn es um die Fragen geht, wie man die Arbeit basiert, geht es um Daten, die Messbarkeit ist schwierig. Wenn ich jetzt mich als Wirtschaftsförderer vor den Gemeinderat hinstelle, wann war die Arbeit als Wirtschaftsförderer erfolgreich? Also wenn sie schwer messbar ist und wenn es schwer ist, greifbare Kenngrößen zu definieren, zu sagen, okay, da haben wir jetzt eine gute Arbeit gemacht und da nicht. Wann ist sie vernünftig messbar?
Also die Sicht aus der Politik, aus einem Gemeinderat, ist auf eine Wirtschaftsförderung immer sehr, sehr schwierig, weil es einmal diese greifbaren Erfolge ganz selten gibt. Da wird auch immer hinterfragt, ja, ist überhaupt das sinnvoll, was die da tun? Und Wirtschaftsförderung rückt dann immer in den Fokus, nicht wenn es gut läuft, dann ist man es gewohnt, dann schaffen die da halt irgendwas und was sie genau tun, das wissen wir alles gar nicht. Wenn es Krisen gibt, dann heißt es ja, warum hat die Wirtschaftsförderung versagt? Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken und da stecken wir nicht nur allein in Konstanz, sondern das geht auch anderen so. Also das Beweisen von Erfolgen ist in diesem Thema schwierig. Ein Weg, den wir gegangen sind, das ist sozusagen ein bisschen ein Umweg, aber wir haben zum Beispiel erreicht, dass unsere Netzwerke in der Politik eigentlich relativ gutes Standing haben. Also wenn ich BioLago nehme, die jetzt unser ältestes Netzwerk sind, verbindet man in der Politik eher was vielleicht gefühlt Positives. Mhm. Also man hat vielleicht nur im Hinterkopf, da haben sich Leute zusammengetan, da sind die Hochschulen dabei und da sind zusätzliche Arbeitsplätze in Konstanz entstanden. Ich glaube, dass es auch mittlerweile im Bereich der IT-Technologie, also bei CyberLago, ähnlich jetzt sich auswirkt, wo auch öfters darauf hingewiesen wird, dass diese Netzwerke erfolgreich sind. Ist aber in der Beurteilung aus der Politik auch ein Bauchgefühl, weil ich kann sagen, ich habe in dem Bereich 1500 Arbeitsplätze, sind neu, weil ich habe ja die Zahlen schon. Aber ist das jetzt ein Verdienst einer Wirtschaftsförderung oder ist das, ich sage es mal ganz knallhart formuliert, ein Zufall, weil sich eine Firma hier angesiedelt hat, die plötzlich 500 Arbeitsplätze aus dem Boden stampft, was in Konstanz nicht der Fall ist. Wir sind ja kleinteilig strukturiert.
Das Waldorf-Phänomen quasi. Also SAP hat in Waldorf immens viele Arbeitsplätze geschaffen, die, weil halt SAP da zufällig sitzt, entstanden sind. Ich will nicht sagen, dass da Waldorf nicht was dazu beigetragen hat, das ist schon richtig, aber die hat nicht Waldorf geschaffen. Und sowas kann eine Wirtschaftsförderung natürlich nicht bewirken.
Das können wir auch nicht. Wir sind Helfer, wir sind Dienstleister. Wir können nicht Wirtschaft ersetzen, wir machen nicht Wirtschaft. Ja. Wir müssen schauen, und das ist, sage ich mal, das, was wir in dem Handlungsprogramm auch klar formulieren, dass die Bedingungen für die Wirtschaft, sich zu entwickeln, optimal sind. Ja. Und das wird oft in der Politik verwechselt, dass man sozusagen Büttel des Kapitals ist, also dass man sozusagen alles tut und damit, das wird in Konstanz ja gern diskutiert, dass es sozusagen einen Ausverkauf der Stadt an die bösen Investoren gibt. Es gibt solche Fälle, wo ich nenne das immer ganz knallhart formuliert, neureiche Idioten gibt, die mit ihrem, ich sage immer, Geld sucht Beton, mit ihrem Geld rumfuchteln, irgendwelche Dinge tun, die auch nicht sehr sinnhaft sind und die wir auch verurteilen. Aber da gibt es natürlich super Entwicklungen und die zu befördern und auch den Firmen zu helfen und auch von mir aus mal eine B-Plan-Änderung zu machen, dass man erweitern kann. Alle diese Dinge, die müssen funktionieren, dass dann so ein Organismus auch wirtschaftlich die Stärke behält und vielleicht noch dazu gewinnt. Ich rede auch, muss man ganz klar sagen, ich rede für Konstanz nicht mehr von Wachstum. Die Zeiten sind vorbei, sondern es geht jetzt um Stabilisierung, es geht um Qualität und sozusagen um eine hohe Wertschöpfung auch auf das extrem knappe Gut Fläche, was wir in Konstanz haben.
Das heißt, mehr Dienstleistung, weniger Industrie. Geht das in Konstanz noch?
Wir sind postindustriell. Wir haben im Prinzip einen Dienstleistungsanteil, der ist jetzt weit über 80%. Und von daher hat sich dieser Strukturwandel, der anderswo noch bevorsteht oder mittendrin ist, diese ganzen Strukturkrisen, die haben wir hinter uns. Es wird natürlich diskutiert, ob das auch wieder eine Schräglage ist. Klar ist es das. Aber es hat natürlich durch die kleinteilige Struktur auch Vorteile, weil in der Krise dann durch diese doch sehr differenzierte Struktur über viele Bereiche hinweg, das sich auch teilweise wieder ausgleicht.
Wir hatten es vorher schon vom Einzelhandel. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie man Flächen anders nutzen kann. Klar, ich gehe weg von der Industrie, da haben wir jetzt noch wenig Veränderungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt im Zuge der Corona-Krise sicher gesehen, dass sehr viel mehr Menschen in der Lage sind, im Homeoffice produktiv zu arbeiten, als man ihnen immer zugetraut hat. Da wird sich, glaube ich, sehr, sehr viel verändern, in dem wie gearbeitet wird, dass Menschen zum Beispiel weniger pendeln und dann entweder vom Homeoffice oder in Coworking Spaces arbeiten. Wird sich das auch auf die Durchmischung von Wohnen und Arbeiten auswirken?
Absolut. Ich bin auch ein Anhänger der Durchmischung. Also, sage ich mal, in der Politik hat man ja beschlossen, das sogenannte urbane Gebiet. Das ist ein bisschen ein schillernder Begriff. Aber wir haben ja nicht mehr die Schwerindustrie, wo ein Dampfhammer runterrasselt und alle im Umkreis von 500 Metern den Schlaf raubt. Ich spreche für Konstanz, hat da aus meiner Sicht durch diesen Transformationsprozess eine Voraussetzung. Ich spreche von rauchenden Köpfen und nicht von rauchenden Kaminen. Das heißt, und ein rauchender Kopf, der funktioniert auch. Ein Vorzeigebeispiel, was wir durchgedrückt haben, ich muss es so formulieren, war die Ansiedlung von dem Edeka-Markt in der Reichenaustraße. Für die, die nicht in Konstanz sind, das ist der größte Markt, der in Konstanz angesiedelt wird damals. Und da war die Bedingung der Stadt, es kann nicht sein, dass ihr so einen Flutti dahin baut, also Riesenverkaufsfläche, Parkplätze und das war's. Sondern wir haben gesagt, die Bedingung ist, dass ihr obendrauf einen Stadtteil baut. Am Anfang hat der Investor klar formuliert, das verkaufe ich nie. Aber wir hatten den festen Glauben, dass diese Mischform, dass ich sozusagen das Arbeiten in Form von Einzelhandel, der ja nicht unproblematisch ist, da liefern halt morgens um 6 die Fischleute ihr Zeug an und weiß Gott, was alles da passiert.
Also bei der Größe des Ladens sind es 40 Tonner, ja.
Ja, genau. Und am Abend bis 22 Uhr offen. Und wenn man sieht, welche Infrastruktur dahinter steht, diese Warenversorgung, das geht schon die Post ab. Aber es ist dann gelungen, wirklich dieses integrierte Konzept Wohnen und Arbeiten an der Stelle zu realisieren. Und da oben ist ein kleines Viertel entstanden mit über 55 Wohnungen, wo auch die Kinder, man muss natürlich schauen, dass die nicht runterfallen, aber das ist super gelöst. Sie haben dort oben einen verkehrsberuhigten Bereich, sie haben Spielflächen, sie haben eine hohe Wohnqualität und beachtlicherweise auch keine große Lärmbelastung, die bleibt eher unten. Und es funktioniert. Und ich habe jetzt gerade in der vorletzten Zeit gelesen, da wird Konstanz genau mit dem Beispiel genannt, als zukunftsfähig, weil es wird nicht mehr so weitergehen. Es wird so sein, dass Leben, Arbeiten, das versuchen wir hier in diesem Innovationsareal auch umzusetzen, dass es diese Mischformen gibt und dass es auch diese sozialen Kontakte gibt und dass es damit jetzt nicht mehr ein Ghetto gibt, wo dann im Industriegebiet um 20 Uhr die Lichter spätestens aus sind und kein Mensch mehr unterwegs ist und die Leute dann immer riesige Wege gehen, um irgendwo zu wohnen und irgendwo einzukaufen und irgendwo Spaß zu haben, sondern eine integrierte Stadt ist eigentlich das, was in der Zukunft passieren wird. Und auf dem Weg sind wir noch nicht so weit, wie ich das gerne hätte, aber sage ich mal, so ein Experiment wie jetzt hier das Innovationsareal mit allen Widrigkeiten und allen Zuckungen und Bedenken und alles, aber das ist da für mich der richtige Weg.
Okay, um das nochmal ein bisschen greifbar zu machen, vielleicht einfach auch für die Zuhörer, der Edeka-Markt, von dem Sie gesprochen haben, das ist ein Einkaufszentrum mit Edeka und DM und noch ein paar kleineren wie Apotheke, Bäcker und Co. mit in Summe, also allein der Edeka hat, glaube ich, über 4.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das heißt, das Gesamtkomplex wird 5.000 oder 6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, würde ich schätzen. Da sind drauf zwei Geschosse Parkhaus, also Erdgeschoss Verkaufsfläche, dann zwei Geschosse Parkhaus Und dann kommt eine Ebene, auf der ein Dorf entstanden ist, wenn man auf diese große Fläche mehrere einzelne Häuser, jeweils zwei oder gar dreigeschossig, obendrauf gebaut hat.
Richtig. Also praktisch so eine Reihenhaussiedlung, aber in einem...
Aber halt in einer sehr 15 Meter höher, ne? Ja, oder 10 Meter höher.
Ja, deutlich höher. Also in einer sehr interessanten Ausgestaltung und wie gesagt, also vollkommen verkehrsfrei, also alles per Fußläufe, natürlich auch behindertengerecht.
Ja. Und mit dem am Bodensee so beliebten Blick auf See und Alpen. Ne?
Richtig. Richtig. Und obwohl das ja eine Hauptachse ist, was den Individualverkehr angeht und auch, sage ich mal, den öffentlichen Nahverkehr, akustisch sehr angenehm. Also ich habe es selber nicht geglaubt, aber als ich den ersten Besuch nach Fertigstellung dort hatte, war ich bass erstaunt, welche Wohnqualität es hat. Und diese Einheiten, entgegen zu dem Investor, mit dem ich auch immer noch freundschaftlich verbunden bin, waren die Häuser nach einer Woche verkauft. Und das ist sozusagen ein Prototyp, wo Konstanz gerne auch vorgezeigt wird, weil das hat sich ja mittlerweile eigentlich durchgesetzt.
Jetzt haben wir nochmal ganz kurz skizziert, was dieses Gebäude kann. So in die Richtung wird sich sinnvollerweise dann auch wahrscheinlich die heutigen Industrie- und Gewerbegebiete, wobei Industriegebiete haben wir nicht mehr wirklich in Konstanz, sind nur noch ein paar Ecken, glaube ich. Aber die heutigen Gewerbegebiete, werden die sich dann auch in die Richtung weiterentwickeln? Also viel mehr Wohnelemente drin, aber halt clever durchdachte?
Da gehe ich davon aus. Ich muss nochmal den Claudius Marx zitieren, also Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee. Der hat mal in einer Diskussionsveranstaltung einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Er sagt, unser Problem, insbesondere in Deutschland, ist, dass unser Baurecht 50 Jahre hinterherhinkt. Also das, was wir an gesellschaftlichen Veränderungen haben, an Veränderungen der Lebensgewohnheiten, an Veränderungen, wie arbeite ich, wo lebe ich, wo habe ich Spaß, so wie wir es besprochen haben, haben wir eigentlich ein Korsett an gesetzlichen Bestimmungen, die dem komplett entgegensteht. Und es gibt natürlich jetzt auch in einer Verwaltung Strömungen, die an diesen grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten festhalten wollen, die sagen, ja, wenn ich jetzt dort was mit Arbeiten mache und da wohnt jemand, dann kann der dort wohnt, kann praktisch sein Recht durchklagen, weil er sagt oder sie sagt, ich werde da belästigt durch irgendwelche Emissionen. So. Und mit Claudius Marx gesprochen, bedeutet es, dass wenn wir diese gesellschaftliche Veränderung positiv mitgestalten wollen, auf der kommunalen Ebene, auf der Länderebene und auf der Bundesebene und vielleicht auch auf der EU-Ebene, aber bleiben wir mal in Deutschland, dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass sich diese gesamten gesetzlichen Rahmenbedingungen an der Stelle deutlich ändern müssen. Mhm. Und wir erleben das jeden Tag, dass man dann um solche Themen ringen muss. Ja, warum geht es nicht? Ja, weil da steht es so und so und so. Und ich glaube, da wird es zu einer massiven Veränderung jetzt führen, weil die Nutzung von Fläche, die Definition auch, was ist eine, mal für Konstanz gesprochen, was zeichnet eine Stadt in der Zukunft aus? Was macht die lebenswert? Warum wollen die Leute dahin? Warum wollen sie da leben? Warum wollen sie arbeiten? Ist es unabdingbar, sich dort sozusagen zu öffnen, anzupassen? Da gibt es Kommunen, die sind da etwas, wie soll ich sagen, offener. Oder man hängt hinterher und da gibt es eben die Fußabstimmung. Da wird es eben Orte geben, die werden massiv schrumpfen. Und da wird es eben, man nennt das immer Schwarmstädte, da wird es die geben, das werden die Gewinner sein. Konstanz zählt im Moment zu den Gewinnern, aber bedeutet, dass man diesen Veränderungsprozess, wie ich vorher schon ausgeführt habe, auf allen Ebenen tun muss. Diese Transformation läuft entweder mit oder ohne uns. Und ich bin dafür, dass wir sie gestalten, so gut wir das können. Und dass man dann auch sich im Klaren ist, dass da Fehler passiert und dass man diese Fehler auch verzeihen kann. Weil Entwicklungen kann ich heute zwar ahnen, aber ich bin nicht sicher, dass sie kommen. Und ich glaube, das ist in einer Zeit, die so geil ist auf Sicherheit, die vollkommen falsche Einstellung.
Und selbst wenn ich weiß, dass eine Entwicklung kommen wird, weiß ich immer noch nicht, was die richtige Antwort darauf ist. Oder noch besser, welche Antworten die richtigen sein werden, weil es wird ja nicht die eine Antwort geben an fast keiner Stelle.
Richtig.
Es wird ja immer einen Blumenstrauß an Möglichkeiten geben und man wird mehrere davon spielen müssen, weil ein paar von den Blumen schneller verwelken als andere. Ja.
Ganz richtig. Also die Komplexität ist so groß und da brauchen wir den Mut, aber man muss natürlich sich auch im Klaren sein, dass man trotz aller Spezialisierung einen Gesamtüberblick hat. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Eine Vision bedeutet, dass ich eine Vorstellung einer Gesamtheit habe. Dass ich mir eine Stadt vorstelle, wie ist eine Stadt in 10 Jahren nicht nur lebensfähig, sondern lebenswert. Mhm. Und das wird ganz entscheidend sein. Und da verändert sich im Moment extrem viel, was aus meiner Sicht eine gute Entwicklung ist, weil ich glaube, dass es auch sehr wichtig wird, jetzt für uns auch durch diese Krise Werte zu lernen oder Werte wieder zu entdecken. Und dass es eben nicht nur um Dollarzeichen geht oder um Euro, sondern dass es darum geht, was macht unser Leben lebenswert und was ist unser Ziel da dabei und nicht sozusagen Getriebene von irgendwelchen äußeren Einflüssen zu sein. Und das beobachte ich, dass die Leute, die kritisch der ganzen Sache gegenüberstehen, diese Gedanken haben und ich hoffe, dass die positiv sind, weil, sage ich mal, mit Ignorieren, Leugnen und Intoleranz geht es vollkommen in die falsche Richtung. Und die Wirtschaftsförderung kann mit dem, was sie tut und was sie macht, sicherlich dazu beitragen. Ich glaube, dass das auch eine Chance ist, weil wir sind in vielen Bereichen ja generalistisch unterwegs. Das heißt, wir müssen auch der Politik sozusagen Handwerkszeug mitgeben, wie Entwicklungen laufen und dass man da nicht immer auf offene Ohren stößt. Das ist, glaube ich, in dem bisherigen Interview rausgekommen. Aber ich denke, steter Tropfen höhlt den Stein. Also ich glaube daran.
Ja, also ich persönlich halte es ja auch für extrem wichtig, genau diesen steten Tropfen mal spielen zu lassen. Weil was in der Politik ganz häufig zu sehen ist, gerade in der Kommunalpolitik, ist, dass Gemeinderäte häufig einige Themen haben, die ihnen besonders am Herzen liegen und besonders wichtig sind und dabei manch andere Themen etwas stiefmütterlich behandeln. Das ist dann von einzelnem Gemeinderat zu einzelnem Gemeinderat anders. Wie groß die Wirtschaftsfreundlichkeit ist, ist unterschiedlich. Die wenigsten Gemeinderäte, die ich bisher erlebt habe, sind sehr stark mit wirtschaftlicher Kompetenz besetzt. Das hat vermutlich auch Gründe dessen, wie gewählt wird.
Klar.
Ist ja auch prinzipiell nicht völlig daneben, aber genau an der Stelle muss man natürlich ansetzen, diese Kommunikation zu machen. Und da helfen dann sowohl die, was haben Sie gesagt, mindestens alle 5 Jahre stattfindende vernünftige Datenerhebung, also in die Tiefe gehende Datenerhebung, genauso wie die Einbindung von Expertenbürgern, sage ich jetzt mal, also von Stakeholdern, von Akteuren aus dem Wirtschaftsökosystem oder dem erweiterten Wirtschaftsökosystem, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Vision oder zukünftige Maßnahmen zu erarbeiten, weil ich da natürlich nochmal eine ganz andere Kommunikations- und Überzeugungsbasis habe. Ne? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Mischung, die auf die es ankommt, wenn ich als Wirtschaftsförderung erfolgreiche Arbeit machen will.
Absolut richtig.
Wunderbar. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren.
Gerne.
Ich bin schon sehr gespannt, was wir hören nach dem 28. Februar, weil ich vermute, auch für Sie wird das Leben weitergehen. Und so wie ich Sie bisher kennengelernt habe, wird das eher ein Unruhe- als ein Ruhestand sein, im ganz klassischen Sinne. Aber da lassen wir uns noch überraschen.
Ich kann schon verraten, dass ich gestern mit meinem Steuerberater besprochen habe, dass ich am 1.3. mich selbstständig mache.
Okay.
Als Berater.
Dann drücke ich da die Daumen, dass das erfolgreich laufen wird.
Ich mir auch.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke zurück, auch Ihnen.
Danke. So, und für alle Zuhörer geht es in der Rubrik New Cities in 2 Wochen weiter mit einem Beitrag meiner Kollegin Lydia Bremer und in der nächsten Woche mit einem weiteren Beitrag unserer Expedition Querweg. Vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.